Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Ich bin Jule Reimer und heiße Sie willkommen. Smartphone und Jugendliche, das ist gelebte Symbiose. Aber die großen Internetplattformen wie Google oder Instagram missbrauchten ihre Marktmacht, kritisiert nicht nur die EU-Kommission. Heute beginnt im Europäischen Parlament eine Abstimmung über Gesetze, mit denen dieser Marktmacht auch etwas mehr Jugendschutz entgegengesetzt werden soll. Wir berichten gleich. Außerdem im Programm: wegen der hohen Energiepreise sucht die US-Regierung nach Wegen, diese zu senken. Wir haben in Frankreich nachgefragt, wie realistisch die Pläne von Staatspräsident Macron für einen weiteren Ausbau der Atomenergie sind. In Niedersachsen äußern sich heute die Bürgerinitiativen rund um das Zwischenlager Asse 2 zu einem Expertenbericht. Und im Verbrauchertipp geht es ums weihnachtliche Backen. Die Schote schlägt alles, sagt die Stiftung Warentest, die Vanillearomen ausprobiert hat. Neue Spielregeln für Internetgiganten. Die Europäische Union will Google, Amazon, Facebook, Apple und teilweise auch Microsoft strenger regulieren, was bisher nur schleppend oder gar nicht funktioniert. Doch mit dem Digitale-Märkte-Gesetz will die EU-Kommission die Marktmacht der großen Tech-Firmen in den Griff bekommen. Wie üblich muss neben den Mitgliedstaaten auch das Europäische Parlament zustimmen. Dort werden heute im zuständigen Binnenmarktausschuss die Weichen für die spätere Gesamtabstimmung im EU-Parlament gestellt. Aus Brüssel, Caroline Born.
An ihnen führt online kaum ein Weg vorbei. Große Plattformen, sogenannte digitale Gatekeeper, können aufgrund ihrer schieren Größe verhindern, dass Konkurrenten auf dem Markt eine Chance haben. Um die Macht dieser Gatekeeper zu begrenzen, will die EU ihnen strengere Vorgaben machen, erklärt Anna Cavazzini, Europaabgeordnete von den Grünen.
Mit dem Gesetz über digitale Märkte besteht nun die einmalige Chance, neu zu überdenken, wie wir den digitalen Binnenmarkt organisieren wollen. Und zwar auf Grundlage demokratischer Regeln und nicht auf Grundlage der Marktdominanz einiger sogenannte Gatekeeper, die eben genau diese Regeln diktieren.
Weil wettbewerbsrechtliche Verfahren zu lange brauchen, hat die Kommission im vergangenen Dezember rund 20 Verpflichtungen für große Plattformen vorgeschlagen. Während die Mitgliedstaaten ihre Position weitgehend festgezurrt haben, will sich der Binnenmarktausschuss heute auf einen Textentwurf einigen. Unter anderem geht es darum, welche Firmen überhaupt als Gatekeeper gelten. Der Vorschlag des Parlaments sieht vor, darunter Konzerne mit mehr als 80 Milliarden Euro Marktkapitalisierung zu fassen, die mindestens eine Plattform kontrollieren. Die Kommission wollte einen größeren Anwendungsbereich und hatte eine Schwelle von 65 Milliarden vorgeschlagen. Für den CDU-Abgeordneten Andreas Schwab ist die engere Definition
eine gute Lösung, um zu erreichen, dass die rund 80 Beamtinnen und Beamten der Europäischen Kommission, die für die Umsetzung des Digital Markets Act am Ende zuständig sein werden, ganze Arbeit leisten können. Sollten zu viele Unternehmen im Anwendungsbereich landen, wären wir mit 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schlicht überfordert, marktwidrige, wettbewerbswidrige Verhaltensweisen rechtzeitig zu entdecken und sie sofort auch zu sanktionieren.
Trotz der niedrigeren Schwellenwerte wären neben den großen vier, also Google, Amazon, Facebook und Apple, auch der in den Niederlanden angesiedelte Hotelvermittler Booking.com betroffen oder der Online-Versandhändler Zalando. Die Sozialdemokratin Evelyn Gebhardt schätzt, dass die Zahl der Gatekeeper zwischen 11 und 14 liegen wird. Gebhardt hat sich außerdem für ein Verbot personalisierter Werbung für Minderjährige stark gemacht. Im Kompromissentwurf heißt es nun, dass Nutzer personalisierter Werbung zustimmen müssen. Im zugehörigen Erwägungsgrund steht zudem, dass die Daten von Kindern nicht für kommerzielle Zwecke verarbeitet werden dürfen.
Der Kompromiss zur personalisierter Werbung ist ein guter Kompromiss. Es ist uns gelungen, dafür zu sorgen, dass kein Tracking mehr von Jugendlichen, von Minderjährigen zugelassen ist. Und das ist eines der Kernforderungen gewesen, die ich in diesem Bereich gehabt habe,
sagt Gebhardt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die sogenannte Interoperabilität, also dass Nutzer Textnachrichten zwischen verschiedenen Messengern schicken können. Anna Cavazzini.
Das könnte Verbraucherinnen die Wahl geben, den Messenger-Dienst zu wählen, der den besten Standards, zum Beispiel im Datenschutz, folgt und nicht den mit den meisten Nutzerinnen. Und leider sieht die heutige Einigung genau das nicht vor, dass Messenger-Dienste auch unter die unmittelbar greifenden Verpflichtungen fallen, wofür wir Grüne uns eingesetzt hatten.
Cavazzini bedauert, dass die Auflagen die Plattformen lediglich zu einer gewissen Öffnung ihrer Dienste verpflichten. Für die weiteren Verhandlungen hofft sie, dass sich die Parlamentslinie durchsetzen lässt, denn die geht weiter als der Vorschlag des Rates. Die Länder werden ihre Position wohl diesen Donnerstag beim Ministerrat endgültig abstimmen. Wenn das gesamte Parlament dann im Dezember noch zustimmt, kann der Trilog beginnen.
Aus Brüssel berichtete Caroline Born. Überall in der Welt stöhnen die Bürger unter gestiegenen Energiepreisen. Die Gründe, zum Beispiel für die hohen Preise für Benzin und Diesel, liegen am Klimawandel, aber nicht an den 7-Cent Aufschlag als CO2-Abgabe seit Anfang des Jahres, sondern an dem Hurrikan, der im August im Südosten der USA die Öl- und Gasförderungen sowie die dazugehörigen Häfen teilweise lahmlegte. Und es liegt an Corona. Viele ölproduzierende Länder haben sich bei der Produktion zurückgehalten und noch nicht alles hochgefahren. In den USA sucht US-Präsident Biden jetzt nach Wegen, die Preise zu senken. Claudia Sarre mit Einzelheiten.
Autofahrer in Washington D.C. sind wütend. Die Benzinpreise sind so hoch wie seit 7 Jahren nicht mehr. Taxifahrer Julius ist empört.
Too high.
Deswegen ist der 78-Jährige nun in Rente gegangen. Soria, eine Anwältin aus Washington, fährt wegen der hohen Spritpreise jetzt vor allem ihr Hybridauto und nicht mehr so viel den SUV.
We also own a plug-in, so we've been using that more so than our SUV.
Die hohe Nachfrage hat den Ölpreis weltweit in die Höhe getrieben. Rund $3,38 kostet eine Gallone Normalbenzin an der Zapfsäule in der US-Hauptstadt. Das entspricht rund 95 Cent pro Liter. Vor einem Jahr kostete der Liter noch 54 Cent. Im Vergleich zu Deutschland erscheinen die Preise niedrig. Für Amerikaner jedoch sind sie gewaltig und ein tägliches Ärgernis.
Consumers see that price every day, even if they don't fill up their car. And seeing the price of the pump rise, I mean, it's very visible.
Konsumenten sehen die Preise jeden Tag, selbst wenn sie nicht tanken. Die steigenden Benzinpreise sind einfach sehr sichtbar, bestätigt Bob McNally auf NPR. Er ist Energieexperte bei der Rapidan Energy Group und ehemaliges Mitglied der Bush-Regierung. Viele Amerikaner, sagt er, geben der US-Regierung die Schuld für die hohen Spritpreise. Zudem gelten die Ölpreise auch als ein Grund für den Anstieg der Inflation. Deswegen muss US-Präsident Biden etwas unternehmen. Doch welche Handlungsoptionen hat er? Zum einen hat Biden die erdölexportierenden Länder gebeten, Produktion und Export von Rohöl hochzufahren, bislang ohne Erfolg. Wir haben den OPEC-Ländern inklusive Saudi-Arabien klargemacht, dass die Ölversorgung auf dem Markt gesichert sein muss, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki. Eine andere Option ist, Teile der strategischen Ölreserven anzuzapfen. Schließlich sitzen die USA auf rund 620 Millionen Barrel Öl. Präsident Biden hat deswegen bereits Gespräche geführt, unter anderem mit Japan, Südkorea, China und Indien. Eine konzertierte Aktion würde weltweit die Ölpreise drücken und das Wirtschaftswachstum ankurbeln. China und Japan haben bereits Bereitschaft signalisiert.
Washington berichtete Claudia Sarre. Während in Deutschland der Ausstieg aus der Atomkraft zur Stromerzeugung beschlossene Sache ist, setzt Frankreichs Staatspräsident im großen Stil auf neue regionale Mini-AKWs. Das hat Auswirkungen bis auf die EU-Ebene, denn dort wird derzeit um die sogenannte Taxonomie gerungen. Damit sollen bestimmte Technologien ein Siegel als nachhaltig und unschädlich erhalten, damit die Finanzströme verstärkt in grüne Technologien geleitet werden. Für Frankreich zählt die Atomenergie dazu, weil sie wenig CO2 produziert. Deutschland ist wegen der ungelösten Frage der Atommüllentsorgung dagegen. 129 Nichtregierungsorganisationen aus Europa hatten den wahrscheinlich nächsten Bundeskanzler Olaf Scholz in einem offenen Brief zuletzt aufgefordert, die Atomenergie nicht als nachhaltig einstufen zu lassen. Unsere Paris-Korrespondentin hat dazu mal nachgefragt, wie das Thema Atomkraft in Frankreich überhaupt diskutiert wird.
Mitte Oktober stellt Emmanuel Macron seine Vision von Frankreich im Jahr 2030 vor. Die Atomenergie preist der französische Präsident als Chance und historisches Modell. Frankreichs Kernkraftwerke sollen helfen, die CO2-Ziele des Landes zu erreichen. Neben leistungsstarken Meilern im Land wirbt Macron für sogenannte kleine modulare Reaktoren. Die könnte Frankreich exportieren und den Vorsprung der USA, China und Russland bei dieser Technologie einholen. Der Politikwissenschaftler Florent Gougou, der das Image der Atomenergie in Frankreich über Jahre untersucht hat, kritisiert: Kleine Reaktoren legen kleine Unfälle mit geringen Konsequenzen nahe. Man bekommt den Eindruck, das ist nicht so schlimm. In den Reden der Politikerinnen und Politiker, die für die Atomkraft sind, werden nur die Vorteile gezeigt. Die Gefahren werden abgeräumt mit dem Argument, das passiert in Frankreich nicht. Das französische Institut für Strahlenschutz und nukleare Sicherheit stellt klar, bei den meisten neuen Techniken dieser Reaktoren müssten Machbarkeit und Effizienz erst noch bewiesen werden. Nur detaillierte Untersuchungen könnten bewerten, ob die neuen kleinen Kernkraftwerke tatsächlich mehr Sicherheit bieten als die herkömmlichen. Sicherheitsbedenken aber wurden in Frankreich schon in der Vergangenheit wenig beachtet. Kurz nach dem Reaktorunfall in Fukushima im März 2011, als Deutschland sich auf den Weg zum Atomausstieg machte, erklärte der damalige französische Präsident Nicolas Sarkozy: Frankreich wird seiner Verantwortung gewachsen sein. Wir entscheiden uns für die Atomenergie. Für Frankreich ist sie wichtig, um bei der Energieproduktion unabhängig zu sein und um gegen Treibhausgase zu kämpfen. Begleitet wird das von höchsten Sicherheitsanforderungen. Dass die Zustimmung zur Atomkraft auch in Frankreich nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima rasant gesunken war, fing der damalige Staatschef ab, erklärt der Politologe Florent Gougou.
Nicolas Sarkozy reprend en fait
Sarkozy vermittelte, dass Frankreich ein Ort sei, an dem man die Sicherheit von Atomanlagen garantiere. Im darauffolgenden Präsidentschaftswahlkampf setzten die Konservativen, allen voran Sarkozy, auf das Argument, die Nuklearenergie schaffe Arbeitsplätze. Zusammen mit dem Umweltschutz führte das dazu, dass die Bevölkerung wieder für die Atomkraft war. Mehr als 70% des Stroms, der in Frankreich fließt, kommt aus Atomreaktoren. Sarkozys Nachfolger, der sozialistische Präsident François Hollande, war weniger nuklearfreundlich. In seiner Präsidentschaft beschloss die Regierung, den Anteil aus der Kernkraft bis zum Jahr 2025 auf 50% der Stromproduktion zu senken. Unter Präsident Emmanuel Macron wiederum wurde diese Frist auf das Jahr 2035 verlängert, mit der Begründung, das Ziel 2025 sei nicht realistisch. Der französische Präsident plant für Frankreich erstmals seit Jahrzehnten neue Kernkraftwerke des Typs EPR, des europäischen Druckwasserreaktors. So einer wird seit Ende 2007 im nordfranzösischen Flamanville gebaut und sollte schon 2012 fertig sein. Nach einer Kostenexplosion von geplanten 3,3 Milliarden Euro auf gut 19 Milliarden wird mittlerweile 2023 für den Start anvisiert. Dennoch kommt der französische Stromnetzbetreiber RTE in einer Analyse verschiedener Wege zur CO2-Neutralität zu dem Fazit: Atomkraft ist wirtschaftlich sinnvoll. Über den Ende Oktober vorgelegten Bericht freut man sich in Frankreichs Atombranche. Atomgegner kritisieren dagegen, der Report sei realitätsfremd und antidemokratisch. Den Atomkritikern kommt außerdem die Frage des Atommülls in der öffentlichen Debatte viel zu kurz. Während heißer Sommer müssen immer wieder alte französische Atommeiler stundenweise abgeschaltet werden, weil das Kühlwasser aus den nahegelegenen Gewässern zu knapp wird oder bei der Rückleitung zu heiß ist für die ohnehin schon erhitzten Flüsse, Seen oder das Meer. Auch dieses Problem wird momentan kaum öffentlich diskutiert. Laut dem staatlich dominierten Elektrizitätsunternehmen EDF sind Stromausfälle wegen der Abschaltungen unwahrscheinlich, weil die Auswirkungen auf die Stromproduktion zu gering sind. Derweil bekräftigen Politikerinnen und Politiker im anlaufenden Präsidentschaftswahlkampf ihre Haltung zur Nuklearenergie. Marine Le Pen, Präsidentschaftskandidatin des extrem rechten Rassemblement National und bisher Macrons stärkste politische Gegnerin, findet: Wir müssen die Atomkraft wieder ankurbeln. Sie hat am wenigsten CO2-Emissionen und sie ist vor allem am billigsten. Nutzen wir also diesen Vorteil, den uns die Entscheidung von General de Gaulle damals einbringt. Charles de Gaulle hatte als Präsident in den 1960er Jahren die Weichen für das umfangreiche Atomprogramm im Land gestellt. Auch der Präsidentschaftskandidat der Kommunistischen Partei, Fabien Roussel, setzt auf die Reaktoren.
C'est une question de reconquête.
Es geht um die Rückeroberung und Verteidigung der Kaufkraft unserer Mitbürger und den Schutz unserer Unternehmen, um Frankreich wieder zu industrialisieren. Unsere eigene Energie produzieren zu können, ist wichtig, um sowohl unsere Arbeitsplätze zu schützen, als auch die Kaufkraft der Franzosen. Jean-Luc Mélenchon dagegen, Präsidentschaftskandidat der linken Partei Unbeugsames Frankreich, bezeichnet die Atomkraft als Energie der Vergangenheit. Er fragt in einem Meinungsartikel in der Zeitung Journal de Dimanche, ob Frankreichs 56 Reaktoren dem Land tatsächlich Unabhängigkeit bei der Energieerzeugung bescheren, und gibt selbst die Antwort: Nein, es gibt kein Uran in Frankreich. Wir importieren es vor allem aus dem Niger und Kasachstan. Zudem sei Atomstrom teurer als mancher aus erneuerbaren Energien, schreibt Mélenchon. Auch Yannick Jadot, Präsidentschaftskandidat der Grünen, ist gegen die Atomkraft. Er weist den Vorwurf, ohne sie riskiere man einen Blackout zurück. Wenn Sie eine Mischung von erneuerbaren Energien zusammenstellen, ergibt das eine solide Versorgung. Ich bin ganz und gar verantwortungsvoll. Niemand sagt, wir werden die französischen Kernkraftwerke morgen schließen. Wir werden Energie einsparen, die Erneuerbaren ausbauen und schrittweise werden wir die Reaktoren schließen, ohne uns in Gefahr zu bringen. Ich schätze einen Ausstieg in 20 Jahren als realistisch. Wir werden also nicht heute Geld in kleine Reaktoren stecken, die man sowieso erst in 20 Jahren nutzen kann.
Christiane Kess berichtete über Frankreichs Haltung zur Atomenergie. Wohin mit dem hochradioaktiven Abfall aus hiesigen Atomkraftwerken? Dafür sucht Deutschland derzeit einen Ort, an dem diese Abfälle für 1 Million Jahre sicher verschlossen werden können. Bei der Nutzung von Atomenergie entstehen außerdem schwach- und mittelradioaktive Abfälle. Rund 126.000 solcher Fässer lagern im früheren Salzbergwerk Asse im niedersächsischen Landkreis Wolfenbüttel. Weil dort Wasser eindringt, muss das Lager jedoch geräumt werden. Zunächst soll der Müll in ein neues Zwischenlager gebracht werden, aber über den Standort dieses Zwischenlagers gibt es Streit. Heute hat sich dazu der Asse-2-Koordinationskreis auf einer Online-Pressekonferenz geäußert. Das ist ein Zusammenschluss von Bürgerinitiativen in der Region. Bastian Brandau ist unser Landeskorrespondent in Niedersachsen. Herr Brandau, worüber wird genau gestritten?
Ja, man muss nochmal zurückblicken. 2013 hat der Bund entschieden, da die Asse zu evakuieren, also diese 126.000 Fässer etwa wieder herauszuholen. Und im Jahr 2020 hat dann die Bundesgesellschaft für Endlagerung entschieden, diese sollen eben an einen Standort direkt in der Nähe der Asse verbracht werden. Und die Bürgerinitiativen hatten genau das kritisiert, weil so wiederum diese Zwischenlagerungen sehr dicht an Ortschaften liegen würden, also teilweise nur einige hundert Meter, wenige Kilometer. Und die Kritik über diese Entscheidung eben der Bundesgesellschaft für Endlagerung, die hatte hohe Wellen geschlagen. Die Asse-2-Begleitgruppe, das ist also ein Gremium, zu dem auch gewählte Politiker aus der Region gehören, die hatte die Zusammenarbeit ruhen lassen. Und daraufhin hatte das Bundesumweltministerium eben diesen weiteren Bericht in Auftrag gegeben. Der war Anfang November veröffentlicht worden. Und da war unter anderem zu lesen, dass die Entscheidung, eben nur Standorte direkt in der Nähe der Asse in die engere Auswahl einzubeziehen, als eine Vorabentscheidung erfolgt sei, also ohne Anwendung eigentlich geltender Kriterien. Auch sei ein Transport in ein Asse-Fairness-Zwischenlager eben nicht grundsätzlich auszuschließen. Und das sind ja die grundsätzlichen Fragen. Bleibt es hier beim Standort in unmittelbarer Nähe des jetzigen Lagers mit dem eben doch Vorteil der wenigen Transportkilometer? Oder gibt es einen besser geeigneten Ort mit größerer Entfernung zu Siedlungen, für den man den Abfall aber weiter transportieren müsste?
Das heißt, es geht auch um Begründungen. Was ist denn die Position der Bürgerinitiativen?
Also auch dort von den Bürgerinitiativen gibt es eben Kritik an der grundsätzlichen Entscheidung für einen assenahen Standort. Sie sehen sich jetzt auch durch diesen Bericht bestätigt. Es wäre demnach besser gewesen, einen Standort mit mindestens 4 Kilometern Entfernung zur Wohnbebauung zu suchen. Also eine Entfernung, wo bei einem Brand oder einem Unfall die radioaktive Strahlung wieder deutlich abnehmen würde. Sie sehen aber auch den jetzigen Bericht des Umweltbundesamtes kritisch, zum Beispiel, weil auch dort außer Acht gelassen werde, wo und wie der Atommüll verpackt wird für den Transport und die zunächst mal die weitere Zwischenlagerung. Im Bericht ist eben von einer Atommüllbehandlungsanlage an der Asse die Rede. Dabei, das ist die Kritik der Bürgerinitiativen, sei es durchaus auch möglich, diesen Atommüll unter Tage zu beproben und dann dort zu verpacken. Und das hätte aus Sicht der Bürgerinitiative noch einen weiteren Vorteil. Dann wäre eben keine große Industrieanlage notwendig. Die würde im Fall der Asse in oder dicht an einem FFH-Naturschutzgebiet notwendig. Und auch dort müsste es einen solchen Abstand von mindestens 4 Kilometern geben. Das sagen die Bürgerinitiativen. Ja, und diesen wissenschaftlichen Standortvergleich, den fordern im Prinzip auch die umliegenden Gemeinden. Das ist konkret die Samtgemeinde Elm-Asse, aber eben auch die Stadt und der Landkreis Wolfenbüttel.
Wie geht's jetzt weiter?
Ja, die Bürgerinitiativen haben heute 3 Forderungen und 10 Fragen vorgestellt. Und wenn man so will, ist auch das genau, was passiert werden oder was passieren soll, dass über diesen Bericht nochmal diskutiert wird, welche Konsequenzen daraus gezogen werden sollen. Heute Abend gibt es eine Online-Veranstaltung eben dieses Begleitkreises von den Kommunen und wo auch zivilgesellschaftliche Vertretungen organisiert sind. Und auch der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies, SPD, hatte vor einigen Wochen bei der Vorstellung dieses Berichts gesagt, der Bericht werfe eben viele Fragen auf, die es jetzt zu klären gilt, weil eben Bundes- und Landespolitik versuchen, die Wogen dort in der Region zu glätten. Man hat große Hoffnung in diesen Beleuchtungsprozess gesetzt, durchaus auch als Vorbild für die Endlagersuche. Ja, aber es stehen jetzt bald Entscheidungen an, wie zum Beispiel die Ausschreibung des Baus einer Atommüllbehandlungsanlage. Damit sagen die Bürgerinitiativen, würden wieder Tatsachen geschaffen und deswegen fordern sie, diesen zu stoppen.
Streit um den Standort für ein neues Zwischenlager für die schwach- und mittelradioaktiven Abfälle, die derzeit in der Asse absaufen. Bastian Brandau informierte.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Weihnachtszeit ist natürlich auch Backzeit und ohne Vanille kaum vorstellbar. Doch welche Produkte bieten das volle Aroma? Dieser Frage ist die Stiftung Warentest nachgegangen. Und eins vorweg, nichts geht über das Original, nämlich die Vanilleschote. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Vanille gehört zu den teuersten Gewürzen. Eine Schote wiegt rund 2 Gramm und sie kann bis zu 8 Euro kosten. Hier steckt das Vanillin, der Hauptaromastoff, in der Schotenhülle und im Samen. Bevor die Vanille in die Verkaufsregale kommt, hat sie einen weiten Weg hinter sich. Das Hauptanbaugebiet ist die Region rund um Madagaskar, so Warentesterin Ina Bockhold.
Vanilleschoten sind sehr anfällig für Schädlinge. Sie brauchen etliche Jahre, bis sie erntereif sind. Sie werden in kleinbäuerlichen Strukturen angebaut und manchmal können sie aber nichts dagegen unternehmen, dass schlechtes Wetter die Vanilleernte vernichtet. Dann steigen auch die Vanillepreise oder auch die Vanillequalität sinkt.
Es gibt ganze und gemahlene Vanilleschoten zu kaufen. Als günstigere Alternativen sind sie verarbeitet in Vanillezucker oder als Paste und Extrakt erhältlich. Laut Werbung sind diese Varianten ebenso ideal zum Kochen, Backen oder Mixen geeignet. In der Warentestuntersuchung stand der Aromagehalt an erster Stelle. Und hier zeigte sich, dass einige Produkte zu viel versprechen. Beim Vanillezucker beispielsweise schreibt sogar eine Richtlinie im Lebensmittelrecht einen bestimmten Wert vor.
Danach soll ein Vanillezucker zu 6,25% aus Vanille bestehen. Viele Zucker enthalten auch so viel, einige sogar deutlich mehr. Das haben wir auch positiv bewertet. Aber es gab auch Produkte, die waren darunter und hatten auch mehr deklariert.
Noch übertriebener als bei einigen Vanillezuckern waren die Herstellerversprechungen bei vielen Pasten und Extrakten. Denn Hauptzutaten sind hier oft in Wertzuckersirup und Agavensaft. Für die Konsistenz sorgen Verdickungsmittel. Die Vanillegehalte sind oft zu mickrig, was zu Problemen bei der Dosierung führen kann. Warentesterin Ina Bockhold.
Bei den Extrakten und Pasten, da sagen etliche Anbieter, 1 Teelöffel oder 2 Teelöffel entsprechen einer Vanilleschote. Wenn man dann ein Rezept hat, wo steht, nehmen Sie eine Vanilleschote und man denkt dann, ach, dann kann ich ja eine Paste oder einen Extrakt nehmen, dann kann man mitunter enttäuscht sein. Also die Anbieter übertreiben da deutlich.
So berechneten die Warentester, dass ein Teelöffel Paste im Schnitt nur 0,1 Gramm Vanille enthält. Nur rund 1/20 einer Schote. Bei vielen Extrakten waren die Ergebnisse lediglich etwas besser. Fazit: Nichts geht über das Original. Denn bei den Schoten steckt das Vanillearoma in jeder Faser. Allerdings ist die Qualität auch erntebedingt.
Bei den Schoten haben wir noch am meisten gute Produkte. Beim Vanillezucker haben wir von 10 Produkten 3, die gut oder sehr gut sind. Bei den Pasten haben wir kein einziges Produkt mit einem guten Vanillegehalt. Und bei den Extrakten können wir 2 von 6 empfehlen.
Bei den ganzen Schoten lagen Aldi, Lidl und Rapunzel vorn, in der gemahlenen Variante Alnatura. Beim Vanillezucker punkteten gleich 3 Bioprodukte, ebenfalls Alnatura sowie von DM und Rewe. Sie eignen sich prima zum Backen. Und bei den Vanilleextrakten liegen das Hamburgische Genusskontor und Mada Vanilla vorn. Diese Produkte sind laut Stiftung Warentest besonders für selbstgemachte Eiscreme zu empfehlen.
Und diesen Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger finden Sie auch auf deutschlandfunk.de und in unserer Audiothek, DLF Audiothek. Wie Österreich den ersten Tag im Lockdown erlebte, hören Sie ab 12.10 Uhr. Ich bin Jule Reimer. Tschüss.